Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen. Von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat. Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt. Einsamkeit.
Rainer Maria Rilke hat sie in Worte gefasst, Udo Lindenberg mit Till Brönner vertont. Wir alle kennen sie mehr oder weniger, die Einsamkeit. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Etwa 10% der Deutschen fühlen sich einsam, wie aktuell eine Studie der deutschen Wirtschaft ergeben hat. Nicht nur ältere Menschen, die oft nach dem Tod des Lebenspartners vereinsamen, klagen darüber auch erstaunlich viele junge und gut vernetzte Frauen und Männer. Einsamkeit, das kann Depressionen, Schlaganfälle und Herzinfarkte begünstigen. Einsamkeit ist aber auch nicht nur ein individuelles Problem. Fehlende soziale Kontakte können sich auf die Gesundheit und auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken. Großbritannien hat darauf bereits mit einem Ministerium für Einsamkeit reagiert. Und auch hierzulande fordern einige Politiker einen Einsamkeitsbeauftragten. Doch wie lassen sich die Einsamen erkennen und erreichen? Und warum ist das Gefühl oft noch so schambesetzt? Und welche Wege führen heraus aus der Einsamkeit? Immer mehr Menschen fühlen sich einsam und über dieses gesellschaftliche Phänomen diskutieren wir heute mit Expertinnen und Experten. Und genauso gespannt sind wir natürlich auf Ihre Erfahrungen und Ihren Umgang mit der Einsamkeit. Bei mir im Studio begrüße ich Dr. Caroline Bohn. Sie ist Soziologin und Coachin und hat ein Buch geschrieben über die soziale Dimension der Einsamkeit unter besonderer Berücksichtigung der Scham. Herzlich willkommen, Frau Bohn.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und da ist auch Sonja Lipke. Sie ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jacobs University in Bremen und von dort aus zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Lipke.
Ja, moin. Guten Morgen.
Moin. Frau Lipke, Sie sind jetzt einsam im Studio, aber vielleicht sagen wir allein. Ein Gefühl, Einsamkeit, was wir alle kennen, was uns immer schon mal gestreift hat in verschiedenen Momenten. Aber wie wird Einsamkeit eigentlich definiert? Gibt es da von wissenschaftlicher Seite eine klare Definition und Abgrenzung?
Genau, also wir haben eine ganz klare Definition, die wird aber oftmals in der Allgemeinsprache verwechselt. Also Einsamkeit ist das subjektive Gefühl, dass man leidet unter dem Alleinesein. Also das heißt, wir trennen Alleinesein von Einsamkeit. Und von der Seite kann ich nur sagen, ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Und ich bin zwar hier im Studio in Bremen alleine, aber der Techniker ist bei mir und ich fühle mich gut vernetzt mit vielen Menschen draußen.
Gut, also das heißt, Alleinsein bedeutet nicht automatisch Einsamkeit. Und einsam kann man auch sein, wenn man nicht allein ist.
Ganz genau. Also das heißt, die Einsamkeit kann viele Funktionen übernehmen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man das wahrnimmt und nutzt, um sich dann wieder mit Menschen in Kontakt und in die Vernetzung zu bringen.
Fühlen sich denn die Menschen heute einsamer als früher?
Ja, das wird oftmals angenommen, aber eigentlich haben wir dafür überhaupt keine empirischen Daten. Also das heißt, wenn wir uns mal wirklich längsschnittliche Daten anschauen, da sehen wir überhaupt keinen Anstieg, aber das Bewusstsein ist gestiegen. Also das heißt, Menschen reden darüber eher und merken einfach, dass sich was mit der Kommunikation verändert. Also das heißt, heute mit der Digitalisierung verändert sich das, wie kommunizieren wir miteinander oder wie stehen wir miteinander im Kontakt. Und viele Menschen merken, dass ihnen da was fehlt, obwohl sie eigentlich ständig beschäftigt sind. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man das wahrnimmt und dass wir uns darüber auch Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft oder eben jetzt schon leben und miteinander, also als Menschen miteinander im Kontakt bleiben.
Frau Bund, welche Erfahrungen machen Sie mit der Einsamkeit? Sie coachen ja auch Menschen. Ist es da ein Thema oder vielmehr noch ein Tabu, dieses Thema anzusprechen?
Also zu mir in die Beratung kommt niemand und sagt, ich bin einsam, sondern zu mir kommen Menschen, die sich in Krisen befinden, die sich beruflich verändern möchten. Das sind beispielsweise auch viele Menschen in der Lebensmitte, also so ab 50, die ihr ganzes Leben hinterfragen und denken, dass ihr Beruf vielleicht auch nicht mehr so sinnvoll ist. Wie könnte ich die nächsten Jahrzehnte verbringen? Oder auch Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Einsamkeit ist ein großes Tabuthema nach wie vor in unserer Gesellschaft und Einsamkeit ist schambesetzt, denn Einsamkeit hat in unserer Gesellschaft kein gutes Image, denn es wird von der Gesellschaft negativ bewertet, denn wir leben in Zeiten, in denen ja die Menschen darauf fixiert sind, dass sie glücklich sind und es geht nur um Frohsinn, um Leistung und um Erfolg. Und ja, Einsamkeit passt eben nicht in eine Gesellschaft, die auf Spaß und Glück vorrangig ausgerichtet ist. Und insofern haben einsame Menschen auch das Gefühl, dass irgendetwas nicht mit ihnen stimmt, also dass sie mit einem Makel behaftet sind. Und ihnen wird ja auch vermittelt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Und einsame Menschen werden ja oftmals auch gemieden. Und insofern traut sich eigentlich kaum jemand mit seiner Einsamkeit auch offen umzugehen. Sie ist eben schambesetzt. Und weil niemand wird ja das Risiko eingehen, sich zur eigenen Einsamkeit zu bekennen, wenn damit die Gefahr verbunden ist, ja nicht mehr integriert zu sein, sondern dann isoliert zu sein.
Obwohl es ja ein Gefühl ist, das viele Menschen haben und jeder in verschiedenen Situationen sich ja auch schon erlebt hat. Man könnte ja auch sagen, lass uns darüber sich austauschen und schon ist das Gefühl geteilt mit anderen und nicht mehr ganz so schwierig zu ertragen.
Ja, aber es ist eben auch ein sehr leidvolles Gefühl und ich finde, es zeigt sich auch oft an der Sprache. Also viele Menschen sagen zum Beispiel eher, ich fühle mich allein. Sie sagen nicht, ich fühle mich einsam. Und allein diese Zurückhaltung zeigt ja schon, dass das irgendwie schambesetzt ist, dass sie sich nicht so richtig trauen, da offen darüber zu sprechen. Denn alleinsam ist ja nichts weiter als ein objektiver physischer Zustand. Wenn ich allein bin, dann ist das eine Situation, in der ich tatsächlich alleine bin. Aber es setzt eben nicht voraus, dass ich tatsächlich auch einsam bin. Es kann positiv wie negativ empfunden werden.
Mhm. Also ich würde da gerne zu sagen, dass ich ja immer mal wieder in den Medien zu dem Thema auch spreche. Und da erlebe ich hinterher, dass sich viele Menschen sehr gerne zu dem Thema Einsamkeit äußern und dann auch sehr ehrlich sind, dass sie sich selbst einsam fühlen. Und von daher diese Schambesetzung, die erlebe ich gar nicht so sehr, sondern eher diese große Frage, wie kann ich eigentlich besser verstanden werden oder wie kann ich besser mit anderen so im Kontakt sein, dass ich mich mit denen tatsächlich auch verbunden fühle. Und das ist ein Thema, was viele Menschen teilen und einige leiden darunter und die erleben dann eben auch so diese große Frage, wo finde ich eigentlich die Menschen, mit denen ich mich gut verstanden fühlen kann oder mit denen ich auch ja, so einen Austausch bekomme. Und dementsprechend, glaube ich, ist das große Thema wirklich die Kommunikation. Also nicht nur das, was man sagt oder wie man es sagt, sondern eben auch noch mehr als die eigentlichen Worte. Und das Thema der Kommunikation hat sich eben sehr stark verändert. Und Menschen fühlen sich da dann eher auch in einer Situation, wo sie zum Beispiel, wenn sie sehr viel Kontakte über soziale Medien haben, also wirklich Internet, Facebook, WhatsApp und so, dass sie dann merken, da fehlt mir ein wichtiger Teil oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehen kann, um andere Menschen zu treffen, mit denen ich in einem wirklichen Austausch bin. Und das sind so Themen unserer Zeit, wo Menschen doch dann auch gerne drüber reden, weil sie merken, da ist viel Bedarf und da gibt es wahrscheinlich auch andere, die das betrifft.
Und Sie haben hoffentlich auch Lust mitzureden und uns Ihre Erfahrungen mit Einsamkeit zu schildern unter 00800 4464 4464 oder per E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Einer, der jetzt am Telefon ist und mehr Aufmerksamkeit auf das Problem Einsamkeit und seine Folgen lenken möchte, ist Professor Karl Lauterbach, Mediziner und SPD-Gesundheitsbeauftragter im Bundestag. Mit ihm sind wir jetzt telefonisch verbunden. Schönen guten Morgen, Herr Lauterbach.
Guten Morgen.
Herr Lauterbach, Sie fordern kein eigenes Ministerium, wie es in England bereits existiert, aber einen Regierungsbeauftragten oder eine Regierungsbeauftragte, die sich um das Thema Einsamkeit kümmert. Warum ist das in Ihren Augen so wichtig, daraus eine staatliche Aufgabe zu machen?
Wir haben im Moment wirklich niemanden, der sich systematisch um dieses Thema kümmert und wir machen ständig Gesetze in sehr vielen Bereichen, die Einsamkeit betreffen. Beispielsweise im Bereich Gesundheit, für den ich zuständig bin, da wird bisher viel zu wenig beachtet, dass Einsamkeit eine, sage ich mal, wichtige Bedeutung hat für die Entstehung von Krankheiten. Also tatsächlich nicht nur die Depression oder die anderen psychischen Erkrankungen, sondern bis hin zur Krebserkrankung gibt es also psychische Komponenten, die organische Krankheiten mit verursachen, unter denen einsame Menschen nachweislich sehr viel stärker leiden, das früher eher bekommen, selbst dann, wenn sie gesund gelebt haben. Beim Bauern beispielsweise machen wir derzeit wenig, um zu verhindern, dass ältere Menschen, aber ärmere Menschen aus ihren angestammten Gegenden verdrängt werden. Das spielt beim Bau, in der Baupolitik spielt das Thema Einsamkeit keine Rolle, müsste es aber. Wir schaffen keine Sozialräume. Auch bei der Frage, wie gehen wir mit Altersarmut um, müssen wir überlegen, was ist eigentlich der Beitrag von Altersarmut für Einsamkeit. Somit brauchen wir jemanden, der zuständig ist, der in viele Bereiche hinein wirken kann, beratend, mitentscheidend, dass man eine ganzheitliche und nachhaltige Problemanalyse hinbekommt, auch mit Wissenschaftlern zusammen, und sich einbringt in die Gesetze in viele Bereiche. Ein einziges Ministerium kann das nicht leisten. Dann sind wir wie immer in den Fachsilos, wo jeder für sein zuständig ist. Es passiert aber nichts gemeinsam.
Gibt es denn dieses Bewusstsein in verschiedenen Ministerien, dass man sagt, okay, das ist relevant, da müssen wir etwas tun, auch, denke ich mal, ja, um die Krankenkassen zu entlasten mit hohen Kosten?
Leider bisher überhaupt nicht. Also mich persönlich interessiert dieses Thema seit vielen Jahren als Wissenschaftler. Ich muss sagen, wir Wissenschaftler, wir also Vorbeugemediziner, haben die Bedeutung der Einsamkeit immer also komplett unterschätzt. Aber das Thema wird derzeit überhaupt nicht also in der Öffentlichkeit sagen wir, ausreichend wahrgenommen und im Bundestag und auch in den Ministerien noch viel weniger. Daher fangen wir, was dieses Thema angeht, das muss man ehrlich sagen, bei der Regierungsarbeit, bei der Bundestagsarbeit bei null an. Wir haben da nichts.
Sehen Sie England da als Vorbild möglicherweise?
Auf jeden Fall, was die Anerkennung des Problems angeht. Also wir sehen, dass in England wenigstens das Problembewusstsein da ist und dass man eine Zuständigkeit geschaffen hat. Die Umsetzung finde ich nicht optimal, aber da ist England tatsächlich ein Stück weiter. Auch die skandinavischen Länder gehen sehr viel offener mit dem Thema Einsamkeit um und überlegen sich, was man tun kann. Wir hängen da ja hinterher und also können uns an einigen dieser Länder orientieren. Wir brauchen auch in dem Bereich viel mehr Forschung, auch in der Forschungspolitik. Den Bereich hatte ich eben gar nicht erwähnt. Das ist aber ganz bedeutsam. In Deutschland findet keine brauchbare Einsamkeitsforschung statt. Das ist traurig, aber ist die Lage.
Frau Lübcke, Sie forschen aber auch zur Einsamkeit. Sehen Sie das genauso?
Genau, also ich kann das vollkommen unterstützen. Also wir machen dazu Forschung und dann ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt eine kleine Forschung, die neben einem großen Forschungsprojekt mitläuft? Also wir haben zum Beispiel Forschung, die finanziert wurde durch die Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen. Und da haben wir dieses Thema mitlaufen lassen, aber das ist jetzt nicht das Hauptinteresse. Und wenn wir dann später diese Ergebnisse disseminieren, werden die vielleicht auch nicht entsprechend aufgenommen und wahrgenommen. Also von daher, ich würde das komplett unterstützen und mir auch wünschen, dass wir da vor allem vernetzt denken. Also nicht nur in Bezug auf ein Thema, wie jetzt zum Beispiel Altersarmut. Da passiert ja schon einiges. Also das heißt, da war ich auch schon vom Bundesministerium eingeladen, an einer Expertenkommission mitzuwirken. Aber die ganzen anderen Bereiche, gerade was so Gesundheit angeht, da wird viel an der Kommunikation geforscht. Und wenn man dann mit dem Thema Einsamkeit kommt, dann denken die meisten so, hä, wie passt das da rein?
Ja, wie sieht das denn jetzt konkret aus? Also wenn das Bewusstsein jetzt mal angenommen doch steigt und dafür da ist, was so eine Person leisten könnte, Herr Lauterbach, wie könnte man sich das vorstellen? Was macht einer, der das Thema Einsamkeit versucht, in ganz viele politische Kontexte umzusetzen und dem was entgegenzusetzen?
Zunächst einmal bräuchten wir jemanden, der also die Wissenschaft in dem Bereich so auswertet, dass der Rest der Abgeordneten und auch der Regierung einen Überblick bekommt, wo stehen wir derzeit bei dem Thema. Zum Zweiten, es muss also darauf geachtet werden, wo wir Gesetze machen, die indirekt also die Themen Einsamkeit berühren, dass da Einsamkeit mitgedacht wird. Das tun wir derzeit nicht, das muss man ganz offen sagen. Ich überblicke ja da eine Reihe von also Gesetzgebungskompetenzen und Einsamkeit spielt einfach in der Diskussion hier keine Rolle. Wenn jetzt also jemand da zuständig wäre und würde in den Fachberatungen darauf hinweisen, also könnt ihr hier nicht noch etwas aufnehmen, was beim Thema Einsamkeit diesen oder jenen Impuls setzt, dann würden diese Themen wahrscheinlich sogar gerne aufgegriffen. Ich glaube nicht, dass man dem Thema hier feindselig oder ablehnend gegenübersteht, aber es gibt einfach keine Aufmerksamkeit, kein Bewusstsein. Das zu schaffen, wäre die Aufgabe des Beauftragten.
Wir sind gespannt, ob sich dieser Beauftragte durchsetzt. Wie schätzen Sie das ein, Herr Lauterbach?
Also wie immer, in der Politik ist man gut beraten, nicht zu schätzen, sondern zu kämpfen. Und daher also glaube ich, das Thema wird an Bedeutung klar gewinnen. Irgendwann werden wir also auch politisch da handeln. Ich versuche es einfach zu beschleunigen. Für mich ist es ein wichtiges Thema und ich bleibe dran und suche mir hier Verbündete.
Ja, vielen Dank, Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte, der sich für einen Regierungsbeauftragten für Einsamkeit einsetzt. Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Krevenick aus Meerbusch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Krevenick, ich weiß nicht, ob Sie das gerade verfolgen konnten noch. Herr Lauterbach hat sich für einen Regierungsreferenten in Sachen Einsamkeit eingesetzt. Wäre das etwas, was Sie sich auch vorstellen könnten?
Ich weiß es nicht, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich denke mir, man muss auch eigene Initiative ergreifen können. Ich meine, das ist bestimmt für den einen oder anderen nicht schlecht. Ich will das nicht ablehnen. Und in England gibt es ja inzwischen auch ein Ministerium für diese Angelegenheit. Aber ich denke mir, diese Sache hat zwei Seiten. Ich bin seit über 30 Jahren Witwe, habe dann aber zwei Kinder großgezogen, bin jetzt inzwischen auch Oma. Und die Einsamkeit, denke ich mir, hat zwei Aspekte. Einerseits muss man durchaus auch mal negative Gefühle aushalten können. Und zum anderen kann man auch sehr gut etwas alleine dagegen machen. Also es gibt so vielfältige Möglichkeiten, die auch für kleines Geld zu verwirklichen sind. Sei es in der Kirchengemeinde, im Sportverein. Man kann in der Volkshochschule lernen. Es gibt andere Lernangebote. Alles natürlich vorausgesetzt, man ist gesund, um Himmels Willen. Also wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist, hat das natürlich auch Einschränkungen. Aber ich denke mir, es gibt viele Möglichkeiten, wo man sich selber einbringen und betätigen kann. Und das ist ein gutes Mittel, denke ich, gegen Einsamkeit.
Mit welchen Methoden haben Sie Erfolg gehabt, wenn Sie einsame Momente hatten? Was haben Sie dann unternommen?
Also zunächst, ich bin mit 35 Witwe geworden, habe dann die Kinder großgezogen, habe noch als ich über 40 war, eine komplette Berufsausbildung gemacht, habe dann noch in dem Beruf arbeiten können, bis ich also auch dafür auf dem Papier zu alt wurde. Inzwischen, ich bin in der Kirchengemeinde etwas aktiv. Ich lerne in der Evangelischen Stadtakademie in Düsseldorf, belege ich Kurse. Habe da auch ein Laientheologiestudium, um Himmels Willen, ist ein großes Wort, aber das nennen Sie es, einen dreijährigen Kursus mitgemacht. Und ja, ich weiß nicht, was sonst.
Also viele Aktivitäten.
Hab einen großen Bekanntenkreis, den ich pflege. Und also das ist so das, was mir spontan einfällt.
Ja, vielen Dank, Frau Krevenick, für diese Impulse, die Sie uns gegeben haben und die offensichtlich ja die Einsamkeit weniger häufig hochkommen lässt. Ich gebe das mal in die Runde. Frau Buhn, wenn Sie jetzt Frau Krevenick gehört haben, würden sagen Sie, das ist durchaus ein Mittel der Wahl, sich bewusst reinzustürzen in gewisse Aktivitäten, sich nicht zurückzuziehen, auch wenn man, denke ich, in so einer Situation Witwe geworden zu sein, sicher erstmal mit dem Alleinsein auch zu kämpfen hat.
Ja, also es ist auf jeden Fall wirklich erstaunlich, was auch da die Hörerin geleistet hat. Also nach so einem schweren Verlust dann auch wirklich den Schritt zu wagen und aktiv zu werden. Und genau darum geht es natürlich, ins Handeln zu kommen, mutig zu sein und ins Handeln zu kommen. Nur muss man auch sagen, dass wirklich Einsamkeit ein sehr, sehr leidvolles Gefühl ist. Es ist eben ein Gefühl innerer Leere und einer großen Niedergeschlagenheit. Und es ist sehr, sehr schwierig natürlich für die Menschen, aus dieser Einsamkeit herauszutreten. Wenn es so einfach wäre, wäre es auch eben ja nicht so schwierig. Also es ist schon ein großer Schritt. Aber ich glaube, was dem voransteht, ist vor allen Dingen eine Entscheidung zu treffen. Und zwar die Entscheidung zu treffen, ich möchte etwas ändern. Ich bin in einer Situation, in der ich leide, in der es mir nicht gut geht. Ich fühle mich oft einsam und ich möchte etwas ändern. Und das ist der erste Schritt, wirklich da ganz mutig was zu tun. Und was die Hörerin da sagt, dass sie zum Beispiel auch ehrenamtlich tätig ist, das sind solche Dinge, die natürlich jeder für sich auch herausfinden muss. Was liegt mir? Was sind meine Interessen, wenn ich mehr Kontakte haben möchte? Dann sollte ich mich fragen, okay, wo finde ich denn diese Kontakte? Was sind meine Interessen? Das kann ein Malkurs sein, das kann ein Ehrenamt sein, das kann auch sein, sich politisch zu engagieren oder vielleicht auch zu sagen, gut, ich möchte nochmal meinen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen.
Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Und noch ein Glas Champagner und sie drückten mir die Hand. Und alle waren freundlich zu mir, alle waren charmant. Und mancher hat mir auf die Schulter geklopft, doch mir scheint, es hat wohl mancher eher sich als mich damit gemeint. Die Worte wurden lauter und sie gaben keinen Sinn. Das Gedränge immer enger und ich stand mittendrin und fühlte mich gefangen wie ein Insekt im Sand. Je mehr es krabbelt, desto weiter rückt der Kraterrand. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein.
Allein, allein sein, das bedeutet aber nicht automatisch einsam sein. Und wir haben es eben gehört, auch in einer Gruppe mit Bekannten und Freunden können wir uns allein und einsam fühlen. Es ist ein Gefühl, das uns in jeder Lebensphase treffen kann, auch als junger Mensch. Auch wenn viele vielleicht Einsamkeit vor allem mit alten Menschen verbinden. Wenn wir an Berichte über Senioren denken, die manchmal erst nach Wochen tot in ihrer Wohnung gefunden werden, weil keiner sie vermisst hat. Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Über dieses gesellschaftliche Phänomen wollen wir heute in der Lebenszeit diskutieren. Wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen. Kennen Sie das Gefühl von Einsamkeit? Wann haben Sie es besonders intensiv erlebt? Und wie haben Sie wieder aus der Einsamkeit herausgefunden? Fallen Ihnen andere Menschen auf, die einsam sind? Und wie reagieren Sie darauf? Beugen Sie vielleicht ganz bewusst der Einsamkeit vor? Und wenn ja, wie? Und am Telefon begrüße ich jetzt Ellen Herzog aus Fulda. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Frau Herzog, Sie lachen, sind guten Mutes, aber kennen das Thema Einsamkeit aus persönlicher Erfahrung auch.
Genau, ich kenne das Thema Einsamkeit aus persönlicher Erfahrung. Und als Sie sagten, das betrifft auch junge Menschen, dachte ich, ja genau, das stimmt. Bei Einsamkeit denkt man eigentlich immer zuerst an Ältere. Ich arbeite für arbeiterkind.de und bin selber die erste aus meiner Familie, die studiert hat. Und habe selber mich einsam gefühlt, als ich zum Studium weggezogen bin. Ich komme aus einer ländlichen Region und bin in eine Großstadt gezogen, nach Dortmund zum Studium. Und fand mich da schon, habe mich da einsam gefühlt, muss ich wirklich sagen, als Arbeiterkind, also aus einem nicht-akademischen Elternhaus kommt, in dieser akademischen Welt, sehr fremd. Habe ich mich selber einsam gefühlt und das ist auch was die Leute, die zu unseren offenen Treffen kommen von arbeiterkind.de, auch selber erzählen. Also, dass sie sich nicht nur alleine fühlen, sondern wirklich in dieser fremden Welt einfach einsam.
Was macht man dann gegen diese Einsamkeit? Was haben Sie damals unternommen, als Sie in dieser Situation waren?
Also tatsächlich ist es so, dass es viel hilft, sich darüber auszutauschen mit anderen und sich zu offenbaren. Also vielleicht über, wo kommst du denn her? Und dieser Moment ist, ach, du kommst auch aus einer nicht-akademischen Familie oder deine Eltern sind auch Handwerker oder haben eben nicht studiert. Das ist tatsächlich ein sehr verbindendes Moment, muss ich sagen, weil man dann gewisse Erfahrungen teilt und weiß, was vielleicht auch fehlt.
Und was passiert jetzt bei arbeiterkind.de? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind eine spendenfinanzierte Organisation und gibt es jetzt seit 11 Jahren. Die Gründerin ist Katja Urbatsch und wir sind eben eine Welt. Eigentlich gestartet als Webseite und mittlerweile aber die größte Organisation Deutschlands, die Studierende, die als erste Familie studieren wollen und Schülerinnen auch unterstützt. Das ist so, dass Ehrenamtliche sich bei uns engagieren können, also Menschen wie Sie, ich selber auch, ich bin bei uns im Berufseinstieg als Ehrenamtliche engagiert, können sich auf unserer Webseite die Deutschlandkarte angucken. Da gibt es mittlerweile 80 Fähnchen, also an 80 Städten in ganz Deutschland treffen sich unsere ehrenamtlichen Organisationen. Monatliche Treffen. Da kann man einfach hingehen das beginnt auch immer mit so einer Willkommensrunde, in dem eine Geschichte teilt und da erlebe ich oft das Ganze dann, ja genau, das ging mir auch so, ja, das habe ich auch erlebt. Und um was es bei arbeiterkind.de geht, ist tatsächlich Mentoring, also ein Peer-to-Peer-Mentoring. Wir unterstützen uns gegenseitig, niedrigschwellig, persönlich und natürlich kostenfrei. Und das auch jederzeit. Also lebenslanges Lernen ist bei uns ein Thema. Wir unterstützen genauso die alleinerziehende Mutter, die mit 45 dann nochmal studiert oder jemanden, der eben später studiert, aber auch Erstsemesterstudierende, bei denen dieses Gefühl der Einsamkeit natürlich, wenn sie jetzt zum ersten Mal vielleicht das Elternhaus verlassen, in eine andere Stadt ziehen, auch tatsächlich nochmal sehr präsent ist.
Und wie ist so die Nachfrage? Ist das Ihr Eindruck, dass das stärker geworden ist, dass es ein konstanter Level ist?
Also unser, sagen wir mal, Eindruck ist, dass also sowieso, wir sind eine wachsende Organisation, das Thema ist sehr bedeutsam, Bildung und Bildung ist weiterhin ein Thema und das hört auch so schnell nicht auf. Und ich sage mal so, das Gefühl der Einsamkeit, die haben das ja selber in der Sendung schon gesagt, wir sind zwar alle irgendwie durch soziale Medien, wir fühlen uns irgendwie vernetzt, aber das ist ja nicht dieses persönliche, echte, menschliche, die Beziehung. Und da ist es schon so, dass wir eigentlich bei allen offenen Treffen sehr, sehr regelmäßig viele Menschen haben, die dann hinkommen und sich da auf dieser menschlichen Herzebene, würde ich das jetzt mal nennen, verbinden und einfach miteinander ins Gespräch kommen und dann auch gemeinsam in Aktion gehen.
Ja, vielen Dank, Frau Herzog, dass Sie uns dies geschildert haben. Also, dass es auch durchaus Anlaufstellen gibt für junge Menschen, die sich einsam fühlen und sich austauschen über dieses Thema. Ich gebe das gerne mal weiter in die Runde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit. Frau Lipke, als Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jakob University, untersuchen Sie ja auch, wer ist besonders betroffen und welche Personen muss man stärker in den Fokus nehmen. Sind gerade diese jungen Menschen diejenigen, die verstärkt unter Einsamkeit leiden?
Genau, also das heißt, wenn wir uns mal die Entwicklung der Einsamkeit über die Lebensspanne anschauen, dann sehen wir, dass es drei Bereiche gibt, die ein gewisses Risiko mit sich bringen. Und das heißt, dass das Ausziehen, also das, was die Hörerin gerade eben geschildert hat, das ist ein ganz typisches Phänomen. Man geht von zu Hause weg. Die Freunde, die man am Ort, wo man aufgewachsen ist, die bleiben zurück. Und man muss sich neue Freunde suchen, neue Betätigungsfelder. Dann alle möglichen Herausforderungen mit dem Studium meistern oder mit der Ausbildung. Das sind allgemeine Probleme. Und wir sehen, dass dann auch bei Menschen, die vielleicht sich vorher überhaupt nicht einsam gefühlt haben, dann dieses Gefühl der Einsamkeit ansteigt. Und das heißt, das ist so ein Anstieg und viele schaffen es da auch wieder rauszukommen. Und leider gibt es aber auch andere, die da ganz große Schwierigkeiten haben und Unterstützung brauchen. Also das heißt, Risikopersonen sind diejenigen, die es irgendwie nicht so richtig aus sich heraus oder alleine schaffen. Also das heißt, die brauchen dann andere Menschen. Und die anderen Menschen, das ist einfach das, was uns als Menschen ausmacht. Wir sind sehr soziale Wesen und manchmal braucht man neue gemeinsame Themen. Deswegen fand ich das eben sehr schön, diesen Anknüpfungspunkt. Ja, was verbindet man eigentlich mit anderen Menschen oder was verbindet man selber mit sich selbst und anderen? Also das heißt, dieses Thema, wo kommt man her, welche gemeinsamen Themen hat man? Aber eben auch, ja, was kann man nutzen an dem neuen Ort? Ist ganz, ganz wichtig zu stärken. Und wir an der Jakobs University haben eben das Thema Migration auch sehr stark. Also das heißt, bei uns kommen 2/3 der Studenten aus dem Ausland. Und das ist ein allgemeines Phänomen, was wir auch bei Arbeitsmigration beispielsweise sehen, dass diejenigen, die aus dem Ausland kommen, sich erstmal auf der Suche sehen nach neuen Kontakten. Und viele schaffen das über das Thema zum Beispiel Studium oder Hobbys dann ganz gut und andere schaffen es nicht so gut. Und wir sehen da, also wir haben das bei unseren Studenten systematisch untersucht, dass es den Einfluss auf die Lebensqualität gibt, aber nur vermittelt über die Einsamkeit. Das heißt, diejenigen, die sich sofort gut am neuen Ort einbinden und sich mit dem Ort verbunden fühlen, also wirklich dieses Gefühl, ich bin angekommen, die fühlen sich weniger einsam und die haben dann auch gleich eine hohe Lebensqualität. Also das heißt, die fühlen sich wohl. Bei denjenigen, die sich nicht verbunden fühlen, ist eben die Gefahr groß, dass die sich dann auch in der Lebensqualität nicht so wohl fühlen und dass die da mehr Unterstützung brauchen. Und da kann man natürlich viel Unterstützung anbieten. Wichtig ist, dass die Menschen sich dann auch verstanden fühlen. Also das heißt, Sprache ist ein ganz großes Thema, aber nicht einfach nur eine gemeinsame Sprache über Deutsch oder Englisch, sondern auch, was meinen wir eigentlich mit bestimmten Begriffen? Und über die reine Sprache hinaus auch das Nonverbale ist ganz wichtig.
Ich würde noch gerne hinzufügen, dass viele Studierende ja auch gerade von der Einsamkeit wirklich überrascht werden. Also viele freuen sich aufs Studium und sie freuen sich auch auf den Wohnortwechsel. Nur wenn sie dann eben dorthin kommen, dann merken sie doch,
wie sehr ihnen eben die... Ich bin da irgendwo gegengekommen.
Sie merken ihnen eben die...
Frau Lipke hat ein Problem, glaube ich, gerade technischer Natur. Wir hören Sie, aber Wir versuchen das zu regeln. Frau Bohn, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sie waren bei den Studierenden.
Genau, durch den Wohnortwechsel. Viele freuen sich eben schon auf den Wohnortwechsel. Aber sie merken dann eben, wenn sie vor Ort sind, dass das Studium sie manchmal dann auch überfordert und dass sie eben überhaupt keine Kontakte haben oder sich auch in der neuen Stadt zurechtzufinden, in dem Hochschulbetrieb, wo es ja auch oft um Wettbewerb geht und Konkurrenz. Also ihnen fehlt eben genau diese Nähe und diese Verbundenheit zu anderen, die sie eben zu ihren ursprünglichen Strukturen hatten, also sprich Familie und Freunde.
Vielleicht ist es an der Hochschule noch tendenziell einfacher, weil es vielen so geht wie einem selber. Die kommen aus anderen Städten und landen in einer Universitätsstadt und kennen erstmal niemanden. Wie sieht das bei anderen aus, die eine Ausbildung machen in einem anderen Ort, denke ich mal? Da hat man vielleicht nicht gleich dieses Netzwerk von ganz vielen Gleichgesinnten. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Da gibt es natürlich die gleichen Möglichkeiten, also innerhalb der Arbeit, der Ausbildung, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Wir sehen da natürlich auch die Besonderheit in Deutschland, dass eine sehr starke Trennung zwischen Arbeit oder eben Ausbildung, Studium und dem Privatleben vollzogen wird. Also in Deutschland ist es oftmals so eine klare Trennung, man geht dann nach Hause und dann will man aber auch nicht mehr mit den Kollegen in Kontakt sein, weil man will sich erholen. Und das hilft natürlich nicht unbedingt, dann sich mit anderen zu vernetzen. Weil vielleicht sind genau die Kollegen diejenigen, die man als soziale Kontakte gut brauchen könnte und die einem auch sehr nahe stehen. Und da würde ich einfach empfehlen, mal über dieses Denken hinwegzugehen und da auch nicht so viele Vorbehalte zu haben, sondern einfach nur sich selbst als Mensch wahrzunehmen und die anderen eben auch und nicht dann zu denken, ja, dann verstoße ich vielleicht gegen den Arbeitsschutz und die Arbeitszeitgesetze und so weiter, sondern einfach in dem Moment, wo fühlt man sich wohl, mit welchen Menschen.
Am Telefon begrüße ich jetzt einen weiteren Einsamkeitsexperten, Professor Walter Möbius. Er ist Internist und Neurologe, Autor des Buches 7 Wege aus der Einsamkeit und zu einem neuen Miteinander. Schönen guten Morgen, Herr Möbius.
Ja, guten Morgen.
Herr Möbius, Sie kennen, wie wohl die meisten von uns auch persönlich, das Gefühl von Einsamkeit. Sie schildern in Ihrem Buch aber auch die Begegnung mit einsamen Menschen. Gehört Einsamkeit zum Leben? Müssen wir es einfach akzeptieren, dass es solche Phasen gibt?
Die Einsamkeit gehört unbedingt zum Leben und man muss einfach wissen, dass jeder Mensch, jeder von uns ist irgendwann mal einsam und kennt auch dieses Gefühl. Es ist ja ein sinnvolles Gefühl. Warum? Weil wir damit schon aus Urzeiten her ableiten, ja gezwungen sind, mit anderen Kontakt aufzunehmen. Die Gefahr besteht allerdings in einem, wenn die Einsamkeit chronisch wird. Und es wurde ja gerade schon berichtet, auch für viele Studenten, die neu in eine Stadt kommen, bestehen Schwierigkeiten. Und das darf natürlich nicht dazu führen, dass jemand, egal ob nun Studentin oder Student, über Monate, vielleicht sogar Jahre sich einsam fühlt. Das wäre dann sehr verhängnisvoll und kann große Probleme für den Einzelnen machen.
Das heißt, da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Man kann sich vorübergehend einsam fühlen und es kann irgendwann chronisch werden und vielleicht für andere ansteckend?
Ja, da gibt es ja eine sehr interessante Studie aus den USA, die sogenannte Framingham-Studie. Und in dieser Studie wurde ja gezeigt, dass ursprünglich war ja der Ansatz, die Ursachen von Schlaganfällen und Herzinfarkten zu erforschen, dass aber Einsamkeit auch ein Faktor ist, der einen großen Einfluss haben kann auf Krankheiten. Und da hat sich gezeigt in dieser Studie, dass dann Leute, die glücklich sind, andere mit einbeziehen. Leute, die unglücklich sind oder vereinsamt sind, das Ganze einfach durch ihr Verhalten auch sich ausbreitet und andere mit in diesen Sog hineinzieht.
Ich würde gerne noch mal etwas dazu sagen. Und zwar, Herr Möbius deutete ja schon mal so verschiedene Einsamkeitsformen an, weil er sprach von der chronischen Einsamkeit. Also es gibt, um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, verschiedene Einsamkeitsformen. Da ist zum Beispiel einmal die temporäre Einsamkeit, die entsteht zum Beispiel so in typischen Wartesituationen, zum Beispiel vor einer Prüfung oder vor einer Operation oder manchmal, wenn wir auf einen wichtigen Anruf warten. Und dann gibt es noch die reaktive Einsamkeit. Sie ist dann so gebunden an Verlusterfahrungen, beispielsweise wenn der Partner verstorben ist oder aufgrund von Trennung. Und dann eben, was Herr Möbius ansprach, die chronische Einsamkeit, die manchmal sogar auch in gewisser Weise zum Leben gehört. Also es gibt Menschen, die sich schon immer irgendwie isoliert von anderen fühlten, die vielleicht auch schüchtern sind und wo Einsamkeit eine in gewisser Weise auch eine Lebensbegleiterin ist.
Eine Lebensbegleiterin, die vielleicht auch Rainer Melzer kennt, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Melzer.
Guten Morgen.
Herr Melzer, welche Erfahrungen machen Sie mit Einsamkeit?
Ich habe mich sehr viele Jahre in meiner Jugend, also so bis 30 ungefähr, oft sehr, sehr einsam gefühlt, obwohl ich sehr viel unter Leuten war und auch sehr viele Aktivitäten hatte. Und jetzt inzwischen, gehe auf die 60 zu, lebe ich recht zurückgezogen und fühle mich überhaupt nicht mehr einsam.
Wie hat sich das entwickelt, diese Veränderung?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas damit zu tun hat, dass ich mich mit mir selber vielleicht besser zurechtgefunden habe oder ja, ich weiß es nicht. Ich habe deswegen angerufen, weil in Ihrer Sendung häufiger gesagt wird, man müsste aktiv werden. Und ich finde, dass das nicht hilft. Wie gesagt, ich war sehr aktiv und ich fühlte mich trotzdem manchmal bis zum geht nicht mehr einsam.
Und jetzt sind Sie nicht mehr so aktiv und fühlen sich weniger einsam?
Also gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Nein.
Das heißt, es ist vielleicht auch eine Frage der Persönlichkeit oder der Veränderung im Laufe des Lebens.
So ist es, ja.
Würden Sie sagen, ich bin trotzdem ein Typ, der offen auf andere Menschen zugeht, für den Fall, dass ich Kontakte möchte, dass ich die auch jederzeit eingehen könnte?
Also offen bin ich mit Sicherheit, aber das muss nicht zwangsweise sein.
Aber das ist nochmal ein wichtiger Impuls, den Sie uns geben hier in die Runde, den ich gerne weitergeben möchte. Frau Bohn, Sie sagen ja auch, man soll dieses Gefühl der Einsamkeit nicht pathologisieren. Also wir haben zwar gehört, auch Herr Möbius, Sie haben das ja auch gesagt, viele Krankheiten resultieren daraus, dass viele vielleicht ein verstärktes Einsamkeitsgefühl haben, aber Einsamkeit muss nicht automatisch krank machen.
Nein, und vor allen Dingen, Einsamkeit ist auch keine Krankheit, sondern es hat Einsamkeit immer gegeben, es wird sie immer geben und sie ist ein Gefühl, ein existenzielles Gefühl, was zum Leben dazugehört. Und wichtig ist es vielleicht, sich höchstens Unterstützung zu suchen, wenn ein Mensch merkt, dass er sich sehr einsam fühlt, dass er sich wirklich sehr verloren fühlt. Aber es ist eben keine Krankheit. Also wir dürfen die Einsamkeit jetzt wirklich nicht pathologisieren. Und da möchte ich gerne auch auf die Studien so ein bisschen mich beziehen, die, was ja auch in den Medien sehr verkündet wird, dass Einsamkeit eben genauso gefährlich ist für die Gesundheit wie Bluthochdruck, Bewegungsmangel oder ungesunde Ernährung. Ich finde die Erkenntnisse wirklich sehr, sehr wichtig. Allerdings muss ich auch hinzufügen, die gibt es schon seit 1990, nur damals wurden sie nicht so öffentlich thematisiert. Aber worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Und zwar, dass diese Erkenntnisse im einsamen Menschen ja auch etwas auslösen. Und zwar kann er dadurch unsicher werden, vielleicht sogar Ängste entwickeln und einen wahnsinnigen Handlungsdruck kommen. Denn jetzt müsste ich mich als einsamer Mensch ja fragen, werde ich nun krank, weil ich einsam bin, ja, oder sterbe ich womöglich früher, weil ich ungebunden bin oder weil ich mich nicht traue, unter Menschen zu gehen. Und deswegen ist mir auch der Hinweis sehr wichtig, dass Einsamkeit in der Regel unverschuldet passiert. Ich sprach das ja schon an, der Tod eines Partners, also Verlusterfahrung, die wir machen, oder Menschen erkranken an Krebs. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, sehr wichtig ist, was sehr stark ausgrenzt, ist Armut. Armut verwehrt Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft und ist natürlich einsamkeitsfordernd. Also wir dürfen jetzt nicht ausschließlich das einsame Individuum dafür verantwortlich machen für die Einsamkeitsgefühle, sondern müssen natürlich immer auch ein Stück weit die Ursachen der Einsamkeit in den gesellschaftlichen Strukturen verorten.
Ja, das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis und auch von Ihnen, Herr Melzer, schön, dass Sie angerufen haben. Und haben Sie noch etwas, was Sie anderen mit auf den Weg geben möchten im Umgang mit Einsamkeit?
Also das, was ich da gerade gehört habe, dem möchte ich eigentlich widersprechen. Ich hatte früher genügend Geld und jetzt bin ich so ungefähr bei Hartz IV. Also das, ich kann dem nicht zustimmen, was ich da höre.
Es gibt nur Menschen, die auch davon sprechen, dass sie eben so wenig Mittel zur Verfügung hätten, dass sie zum Beispiel gerne an kulturellen Veranstaltungen, Oper, Theater oder so teilnehmen möchten. Und dann ist es natürlich schwierig für Menschen, die keine finanziellen Mittel dafür zur Verfügung haben.
Aber das sind oberflächliche Dinge. Damit decke ich irgendetwas zu. Wenn ich unter Leuten bin, heißt das eben noch nicht, dass ich nicht trotzdem einsam bin.
Auf jeden Fall, das ist richtig.
So ging es mir eben. Ich habe mich sehr viel unter Leuten begeben, habe auch teilweise, da waren auch mal 2,5 Jahre, wo ich mich in die Arbeit gestürzt habe und manchmal 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet habe. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich furchtbar leer gefühlt, total leer. Also das ging wirklich an die Existenz. Und wie gesagt, heute lebe ich sehr zufrieden und sehr zurückgezogen und habe ein paar wenige Kontakte, die aber sehr tief gehen. Und wie gesagt, es geht mir deutlichst besser.
Ja, das ist, freut uns, Herr Melzer, und vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir haben daraus gelernt, dass der Umgang für jeden ganz anders ist, wieder mit der Einsamkeit. Herr Möbius, vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen. Sie haben ja 7 Wege aus der Einsamkeit in Ihrem Buch beschrieben. Und wir hatten auch gerade von Herrn Melzer das Thema Stress zum Beispiel oder lange Arbeitstage. Ist das etwas, wo man sagt, hier kann ich auch vielleicht bewusst versuchen, das zu vermeiden oder Grenzen zu ziehen? Wie kommt man raus aus dieser Spirale?
Ja, ich finde, das ist in dieser Sendung, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und was eben auch angesprochen wurde, 12, 14, 16 Stunden arbeiten, Typ Workaholic, ist mit Sicherheit auch etwas, was dem Betreffenden dann auch in die Einsamkeit, eventuell sogar in die Isolation führt. Denn mit Stress verlieren wir ja unsere Fähigkeit, mitzufühlen, mit anderen zu denken, deren Leid zu sehen. Es heißt, wir haben dann keine Empathie für die anderen. Und wenn solche sozialen Fähigkeiten dann verkümmern und werden auf einmal Bindungen, Freundschaften werden zur lästigen Pflicht, und dann gehen wir das Risiko ein, dass wir dadurch uns auch selber zurückziehen und plötzlich merken, Moment mal, was ist denn jetzt hier passiert? Die wollen ja die anderen gar nicht mehr so gerne mit mir zusammen sein. Und Stress, man muss ja unterscheiden zwischen dem akuten Stress, also wenn ich plötzlich angegriffen werde in der Großstadt, was mache ich dann? Ich versuche, wenn die anderen in der Überzahl sind, wegzulaufen. Oder ich versuche, irgendwo einen Einfluss zu nehmen auf die Angreifer. Das heißt also, das ist im Grunde genommen das Tier, was angegriffen wird, das flieht. Das sind ja positive Eigenschaften. Und beim Stress gibt es ja auch den sogenannten Eustress. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier mit den anderen zusammen in der Sendung bin, sind wir ja, glaube ich, nicht gestresst, sondern werden geregt.
Vielen Dank, Walter Möbius, dass Sie uns das geschildert haben.
Wir sind einsam. Weil ich bei anderen such, was du bei mir nicht findest.
einsam kann man auch zu zweit sein, auch wenn knapp 17 Millionen Menschen hierzulande allein leben. Viele fühlen sich einsam nach Trennungen oder Trauerfällen, aber auch durch den Verlust des Arbeitsplatzes oder den Eintritt ins Rentenalter. Das erleben viele dann als alleingelassen sein oder auch Einsamkeit. Gefühle kommen dann hoch. Ältere wie jüngere Menschen, das haben wir eben schon gehört, sind betroffen auf Partys, genauso wie in sozialen Netzwerken und wie wir es gehört haben, auch in Beziehungen kann man einsam sein. Dabei versuchen verschiedene Initiativen und Vereine mit viel Engagement einsamen Menschen zu helfen. Wir haben vorhin schon gehört von einer Hörerin, arbeiterkind.de, eine Seite, wo junge Studierende aus dem Arbeitermilieu Hilfe finden können, Unterstützung, wenn sie sich einsam fühlen an den Hochschulen. Was kann aber auch der Staat tun? Wir haben gehört, es gibt ein Ministerium für Einsamkeit in England. Es gibt Ideen, auch hier einen Einsamkeitsreferenten in der Politik zu installieren. Was kann man im Dorf tun? Was kann man in der Stadt? Wir sind gespannt auf Ihre persönlichen Erfahrungen. Kommen Sie ins Gespräch auch mit unseren Expertinnen im Studio, die ich Ihnen gerne noch einmal vorstelle. Das ist einmal Dr. Caroline Bohn. Sie ist Soziologin und Coachin. Sie hat auch ein Buch geschrieben über die soziale Dimension der Einsamkeit und auch die Rolle der Scham in diesem Zusammenhang. Und in Bremen im Studio ist Sonja Lipke. Sie ist Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jacobs-University. Ja, wir haben vorhin schon gehört, einige wichtige Elemente, was die Einsamkeit betrifft. Und worauf ich noch zurückkommen möchte, ist auf die Ausbreitung von Einsamkeit. Also wir haben gehört, es gibt verschiedene Situationen, Umbrüche im Leben, die vielleicht kritische sind, kritisch für verschiedene Menschen. Der Übergang ins Studium, der Übergang ins Rentenalter. Aber wie breitet sich eigentlich Einsamkeit aus? Wie funktioniert dieser Mechanismus, Frau Lipke?
Ja, also wir haben da einige Erkenntnisse. Die vorhin schon erwähnte Framingham Heart Study hat dazu gezeigt, dass sich eben Einsamkeit auch ausbreiten kann wie eine Grippeepidemie zum Beispiel. Also das heißt, wie Viren, die wir nachweisen können, kann sich auch das Gefühl der Einsamkeit, ohne dass es dazu solche Organismen geben muss, ausbreiten. Das heißt, es wird weitergegeben von Mensch zu Mensch und zum Teil eben vollkommen unbewusst. Und wie wir das erklären können, erschließt sich so ein bisschen, wenn man nochmal an das, was Herr Möbius auch sagte, nämlich das Gefühl für andere. Also das heißt, Menschen, die bei anderen etwas wahrnehmen, egal ob sie das jetzt richtig interpretieren oder nicht, die nehmen das auch oftmals auf. Und wir können das zum Beispiel sehen bei der Körperhaltung. Also jemand, der immer gebeugt geht, egal ob da jetzt irgendein körperliches Leiden hinterliegt. Also jemand, der gebeugt geht, wirkt erstmal etwas, ja, also traurig, möglicherweise auch einsam. Und wenn der dann noch alleine unterwegs ist, dann kann jemand anderes das Gefühl haben, okay, der ist einsam. Und dieses Gefühl kann sich dann auch auf den, der das wahrgenommen hat, dann fortsetzen und ergibt das wiederum durch seine eigene Körperhaltung oder Gesichtsausdruck beispielsweise weiter. Das heißt, wir sehen aus dieser Framingham Heart Study ganz klar, dass das Risiko der Ausbreitung da ist. Und was dem entgegenstehen kann, ist eigentlich insbesondere die Familie. Und wir sehen in den letzten Jahren, dass die Familienstrukturen sich stark verändert haben. Also das heißt, Familien werden kleiner, es gibt weniger Kinder. Und ja, Familien halten vielleicht auch durch die zunehmende Mobilität der Menschen nicht mehr so zusammen oder sind nicht mehr so wirklich vor Ort gemeinsam, sondern dann tatsächlich eher durch vermittelnde Medien im Kontakt und wichtige Teile der Interaktion, der sozialen Beziehung werden dann nicht mehr so gelebt, wie wir das ursprünglich als Menschen eben auch ja, als wichtigen Teil unserer Persönlichkeit wahrgenommen haben.
Frau Bohn, erleben Sie das auch so? Stimmen Sie dem zu?
Also ich erlebe es so, dass also ich möchte gerne auch nochmal ansprechen, dass die Einsamkeit an der Spitze, weil das passt ganz schön dazu, dass eben gerade nicht Menschen, man Einsamkeit nicht unbedingt auch ansieht.
Sondern also zum Teil schon, wie wir gehört haben, gebückte Körperhaltung, vielleicht anderes, so ein Rückzug.
Das sicherlich, auch was die Studie ergeben hat, aber es gibt eben auch viele Menschen, denen sieht man die Einsamkeit nicht an. Also die verbergen ihre Einsamkeit hinter der Maske der vieler Selbstzweifel und Souveränität und ist sie nicht so deutlich zu erkennen wie in dieser Studie.
Das sind die Führungskräfte, mit denen Sie auch zu tun haben. Die das aber nicht sagen, ich bin einsam und helfen Sie mir, sondern das sind ganz andere Fragen.
Nein, genau, die kommen kommen dann zum Beispiel auch, weil sie überfordert sind und weil sie sich ja auch kurz vor dem Burnout stehen oder manchmal auch, weil sie bestimmte Mitarbeitergespräche nicht gut führen können. Also viele sind nicht so sicher, viele Führungskräfte, wie wir meinen. Und viele möchten sich aber keine Blöße geben. Sie sind aber nun mal kein Teil des Teams und das merken sie auch. Und da spüren sie diese Einsamkeit an der Spitze, weil sie nicht Teil des Teams sind. Sie fühlen sich oft isoliert von anderen und haben auch das Gefühl, sie können niemandem so recht trauen, weil sie eben nicht zu den anderen, zu den ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehören. Was eben auch nicht gesehen wird, das schildern auch einige, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gar nicht sehen, dass auch Führungskräfte Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Ja, und insofern ist es wirklich schon an dem Satz was dran, je höher man steigt, desto dünner wird die Luft.
Genau, dann ist man einsam an der Spitze.
Ja, genau.
Irgendwann. Ja. Am Telefon begrüße ich jetzt Willem Schwedes. Schönen guten Morgen, Herr Schwedes.
Ja, guten Morgen, Frau Hinrichs.
Herr Schwedes, Sie haben, glaube ich, versucht, ganz bewusst der Einsamkeit vorzubeugen. Ist das richtig?
Ja, ich will das von der anderen Seite sehen. Also ich wollte dafür sorgen, dass die Lebensqualität im Alter und auch für andere Menschen gut ist. Und ja, vor 12 Jahren habe ich mit anderen Beteiligten begonnen, die Realisierung eines Mehrgenerationenwohnhauses umzusetzen. Ja, und vor 2 Jahren sind wir eingezogen, also 10 Jahre Arbeit. Und ja, ich hätte nichts Besseres oder wir hätten nichts Besseres für uns tun können, als dies zu machen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwelche Auseinandersetzungen haben. Wir sind 42 Erwachsene und 10 Kinder und da kommen natürlich auch irgendwelche unterschiedlichen Sichtweisen dahin. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, ich hatte ja auch vorhin von Ihren Experten und Expertinnen das gehört, auf der einen Seite ist es wichtig, dass die Politik was macht. Auf der anderen, ich sehe als wichtigen Punkt, dass die ehrenamtlich in diesem Bereich tätig sind, so wie wir es auch gemacht haben und jetzt noch tun, dass dafür die Rahmenbedingungen geschafft werden. Und diese weichen Faktoren, die wir haben, also Erhöhung der Lebensqualität, der Einsamkeit entgegenwirken, das ist ja was Langfristiges, da müsste irgendwo ein etwas sein, was diesem Preis, dem kurzfristigen Profit, den man für eine Grundstückssuche oder so haben möchte, da was entgegensetzt. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, denn mein Wissen ist, dass etwa nur jedes 10. Projekt, was startet, mit dem Versuch zu realisieren, auch die Realisierung umsetzt.
Sie haben da einen langen Atem bewiesen, offensichtlich, ja. Herr Schwedes. Und wie kam eigentlich dieser Gedanke? Hatten Sie den Gedanken, oh, es könnte sein im Alter, dass ich mich einsam und allein fühle und dem will ich vorbeugen?
Das eigentlich weniger. Der Gedanke, mit anderen gemeinschaftlich zu wohnen, ist schon sehr, sehr lange da. Dann war Familie da und dann war auch Trennung da. Und als ich dann 60 wurde, habe ich gesagt, jetzt setze ich es um und habe mit Freunden mich zusammengesetzt. Und wir haben geguckt, dass wir ein Grundstück bekommen, dass wir einen Investor bekommen. Und es ist uns gelungen. Wir sind ganz aktiv tätig im Fädel hier, sind ein gemeinnütziger Verein und ja, wir tragen uns gegenseitig, die wir alle hier sind, auch besonders Alleinerziehende, deren Kinder dann in einem Umfeld sind, was sehr wohltuend ist. Wir sind 8 Nationen in unserem Hause, also auch die kulturellen Unterschiede kommen aufeinander. Und das ist ja nur eine Möglichkeit von vielen, wie man der Einsamkeit entgegenwirken
das
kann.
Das machen Sie offensichtlich ganz erfolgreich. Was ist der Schlüssel, dass Sie verschiedene Generationen ins Boot geholt haben, dass Sie räumlich zusammen sind, sodass die Einsamkeit kein großes Thema ist bei Ihnen?
Also die, Das ist das Grundgefühl von unserer Gemeinschaft. Also wir haben nicht erst begonnen, die Gemeinschaft zu pflegen, nachdem wir eingezogen sind, sondern auch schon Jahre vorher. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es kann nur eine lebendige Gemeinschaft in ein Haus dann ziehen und dann geht die Gemeinschaft dort weiter. Ja, und wir haben das mit Treffen gemacht. Wir haben uns dreimal im Jahr getroffen an Wochenenden in Freizeithäusern und dort überlegt, wie wir denn unsere Gemeinschaft zusammen gestalten wollen.
Wunderbar, Herr Schwedes, dass Sie uns diesen Tipp gegeben haben, und auch diese Überzeugung, dass man dafür kämpfen muss, vielleicht eine ganze Weile und Durchhaltevermögen braucht. Mehr Generationen wohnen ist ja etwas, was durchaus vielfach diskutiert wird, nur die Umsetzung, die ist manchmal gar nicht so einfach. Vielen Dank, Herr Schwedes. Ich gebe das nochmal in die Runde hier. Ist das etwas, wo Sie auch sagen würden, Frau Lipke, da muss auch der Staat mehr tun, da muss man so. Das Engagement von Herrn Schwedes ist ja sicher sehr vorbildlich und nicht jeder hat das vielleicht diese Kraft, diese Energie dazu, aber dass das viel stärker auch von staatlicher Seite, von Kommunen gefördert wird?
Also ich denke, diese Förderung, die ist schon sehr wichtig. Also das heißt, die Unterstützung von Bestrebungen aus der Bevölkerung, dass die dann entsprechend auch so realisiert werden können, dass die Energie da nicht verloren geht. Sicherlich ist so ein Mehrgenerationenhaus nicht die Lösung aller Probleme und auch nicht für jeden etwas. Also das heißt, jemand, der sich einsam fühlt und in so ein Haus zieht, hat keine Garantie, dass er sich dann da mit den anderen tatsächlich auch so vernetzen kann, dass er sich dann nicht mehr einsam fühlt. Also ich glaube, dass da auch eine große Frustrationstoleranz notwendig ist und soziale Kompetenzen, die natürlich immer noch entwickelt werden können, die aber natürlich irgendwann schon mal aufgebaut oder gebildet worden sein müssen. Und das geht natürlich auch sehr weit zurück. Also das heißt, wenn wir uns mal fragen, wo kommt eigentlich dieses Gefühl der Einsamkeit her, auch wenn jetzt nicht eine reaktive Einsamkeit vorliegt. Also jemand, der beispielsweise gerade den Partner verloren hat oder durch eine Trennung gegangen ist, dass der sich einsam fühlt oder die, ist dann vielleicht naheliegend und ist dann auch eine wichtige Wahrnehmung, um da rauszukommen. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die sich ohne Grund plötzlich einsam fühlen und dann möglicherweise in ihrer Vergangenheit sehen, oh, da gibt es alte Muster, Prägungen, Gewohnheiten und ich komme da irgendwie alleine nicht raus. Wir wissen aus der Bindungsforschung, also die ist schon ziemlich alt, dass eben diese frühen Bindungen ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Aufforderung an die Politik, dass einfach da junge Familien unterstützt werden, dass sie eben die Bindung mit ihren Kindern so aufbauen und halten, dass die eben auch langfristig dann mit dieser wichtigen Ressource leben können. Also auch nochmal, wir haben gesellschaftliche Veränderungen in Form von zum Beispiel, dass es mehr arbeitende Eltern gibt, also wo beide Elternteile arbeiten. Wir haben eine relativ gute Zunahme an Betreuungsplätzen. Aber man muss ja trotzdem dann diese Bindungsqualität bei Kindern auch trotzdem fördern. Und ich glaube auch, dass dann zum Beispiel Schule und Kindergärten andere Unterstützung nochmal bieten müssen, wie zum Beispiel, dass beim Abholen der Kinder aus der Tageseinrichtung die Handys ausgeschaltet sein müssen oder wenn es dann klingelt, dass man da nicht rangeht. Und es gibt solche Bestrebungen und ich glaube, dass die Politik da einige unterstützende Momente geben kann, aber natürlich nicht in Form von neuen Gesetzen geben muss, sondern einfach da Impulse geben und Unterstützung, dass solche Kontaktmöglichkeiten besser unterstützt werden.
Am Telefon begrüße ich jetzt Uta König aus München. Schönen guten Morgen, Frau König.
Guten Morgen.
Frau König, welche Erfahrungen machen Sie mit Einsamkeit oder mit der Vertreibung von Einsamkeit?
Ja, also wir haben hier in München, das sind an sich zwei Frauen, und zwar eine Sozialpädagogin vom Waisenhaus München und eine Sozialpädagogin vom ASZ, das ist ein Alten-Service-Center, eine Initiative vor knapp 4 Jahren gegründet, Alt und Jung. Und das ist eine ganz tolle Initiative. Und das Schöne daran ist, dass alte Menschen begegnen jungen Menschen und junge Menschen, die eben Flüchtlinge sind, die alleine nach München gekommen sind vor 4 Jahren, finden jetzt Großmütter. Das sagen sie immer. Ich habe ja jetzt hier eine Oma. Also die Jungen, und das ist so eine richtige Win-Win-Situation, die Jungen bringen den Alten zum Beispiel den Umgang mit dem Handy bei, die trommeln zusammen, die lernen die arabische Küche, es wird gemeinsam gekocht im ASZ und man begegnet sich. Und ich glaube, dadurch werden nicht nur Vorurteile abgebaut, sondern es ist man lacht zusammen, man lernt sich kennen und man ist weniger einsam. Und das ist das, ich bin dort ehrenamtlich engagiert und bin bald 72 Jahre alt. Und ich erlebe es wirklich, wie die Jungen glücklich sind, dass die alte Menschen, weil die kommen ja aus Syrien und Afghanistan, haben immer mit ihren Großeltern auch zusammengelebt und sind jetzt ganz alleine in München, werden zwar gut betreut im Waisenhaus, aber sie haben eben, ja, sie haben dieses Stück Familie nicht und das bekommen sie jetzt. Und die Alten bringen ihnen Deutsch bei, sie machen Ausflüge, sie kochen zusammen, sie trommeln und das ist eine. Und die Alten sagen, ich habe sie neulich, immer wieder befrage ich sie, dann sagen sie, ja, ich bin jetzt einfach weniger einsam. Und zwar auch die alten Menschen, wir sagen immer die Alten und die Jungen, sagen, nur mit Alten zusammen zu sein, ist nicht so schön, weil man redet dann immer über Krankheiten und dies und das. Und jetzt kriegen sie eben einfach auch mit, was die Jungen in der Schule erleben, in der Ausbildung. Und das ist einfach ganz toll. Und es wird ganz viel zusammen gelacht. Und ich glaube, das ist eben ein Modell, was wir jetzt hier in München haben, dieses Projekt. Die Stadt München ist jetzt ganz begeistert. Das wird hier von der Caritas, wird das ASZ im Stadtteil Neuhausen getragen und soll jetzt in die anderen Stadtteile auch nachgeahmt werden. Und da freuen wir uns sehr drüber, weil es ist wirklich wunderbar. Die jungen Leute gehen auch für alte Menschen einkaufen oder begleiten sie zum Einkaufen, wenn sie es alleine nicht schaffen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr darauf achten, dass wir sozusagen, die Teilhabe ist so wichtig am Leben. Die Alten kommen jetzt raus und haben was Schönes vor. Und das ist eigentlich gar nicht schwer zu bewerkstelligen. Man muss nur begreifen, dass viele junge Leute auch gerne mit Alten zusammen sind. Also wir haben es jetzt bei den Flüchtlingen. Und sie geben, die jungen Leute sagen, ja, wir können jetzt auch was zurückgeben. Zu uns sind alle so nett hier. Und dann können wir was zurückgeben. Und das stärkt auch das Selbstvertrauen der jungen Leute, dass sie willkommen sind. Und die Alten lernen neue Kulturen kennen. Und das ist wunderbar. Also gegenseitig, beide Teile lernen ganz viel voneinander und das finde ich sehr, sehr schön. Und es ist eben emotional so ein schönes Klima.
Ja. Frau König, das haben Sie so begeistert geschildert. Ich glaube, das wirkt ansteckend, vielleicht sich da auch zu engagieren und auf anderen Ebenen und gerade diesen Kontakt zwischen den Generationen und auch zwischen den Kulturen zu fördern. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und ich möchte das gerne nochmal hier in die Runde geben. Wenn wir sowas hören, ich habe auch eine Mail bekommen mit der Frage, junge Leute, was machen die eigentlich und welchen Effekt hat das Internet gegen Einsamkeit in Chats, in Foren? Man sagte, die hängen nur an ihren Smartphones, die jungen Leute. Wir hören aber auch, dass sie sich durchaus ehrenamtlich engagieren. Ist es so zweischneidig? Einerseits kann ich darüber Kontakte finden und andererseits macht es mich einsam?
Klar, also wir sehen da auf jeden Fall die Veränderungen über die Zeit und bei Älteren bieten Internet und andere digitale Medien ganz viele Möglichkeiten, auch dieses Gefühl der Einsamkeit zu überwinden durch ganz praktische Maßnahmen, wie zum Beispiel mit Familienmitgliedern in einem sehr regelmäßigen Kontakt zu bleiben, sodass zum Beispiel Enkel dann die Oma auch noch gut erinnern. Und nicht, dass wenn man sich dann nur alle halbe Jahr sieht, weil man so weit auseinander wohnt, dann sagt, wer ist das denn? Und also da können Ältere sehr stark profitieren von solchen digitalen Medien. Die Frage ist natürlich, können wirklich alle davon profitieren oder gibt es bestimmte Gruppen und andere Gruppen, die da ausgeschlossen sind? Also ich glaube, auch da ist wieder die Politik gefragt, zum Beispiel an Sicherheit zu arbeiten oder eben auch die Bereitstellung von solchen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sehen wir bei jungen Menschen, dass die Nutzung von Internet und sozialen Medien eher einen Risikofaktor darstellen. Da haben wir aber auch das Problem mit Henne und Ei. Wir wissen eigentlich gar nicht, was zuerst ist. Also das heißt, wissenschaftliche Studien zeigen, dass Menschen vor allem jüngeren Alters, die sehr viel sich im Internet bewegen, ein größeres Risiko haben, sich dann auch einsam und nicht verstanden zu fühlen.
Wobei ja viele Menschen, also Medien gelten ja so als Segen und Fluch der Einsamkeit. Mhm. Also viele Menschen sagen auch, Mensch, die Medien sind für mich eigentlich die Möglichkeit, aus meiner Schüchternheit herauszukommen, und ich würde niemals in einen Face-to-Face-Kontakt gehen und niemals mich trauen, auf Menschen zuzugehen, aber die Medien bieten mir überhaupt diese Plattform dafür.
Genau. Ganz zum Schluss möchte ich noch Robby Trinks am Telefon begrüßen. Er ist Mitarbeiter beim Projekt Die Nahbahn in Jena. Herr Trinks, was verbirgt sich dahinter?
Hallo.
Hallo.
Also, das Projekt Nahbahn ist eins von 5 sozialen Projekten hier im 1000 Taten e.V. in Jena und hat das Ziel, einen Beitrag gegen die Vereinsamung im hohen Alter zu leisten. Zu den Risikofaktoren von Einsamkeit wurde ja schon viel gesagt. Bei alten oder hochbetagten Menschen sind die halt auch deutlich stärker ausgeprägt. Und das Projekt Nahbahn ist ein Besuchsangebot für eben ältere, alleinlebende Menschen, die noch in der eigenen Häuslichkeit wohnen, und basiert auf ehrenamtlichen Engagement. Also es bringt Tandems aus einem oder einer ehrenamtlichen und einem alleinlebenden älteren Menschen zusammen. Diese Tandems treffen sich dann in der Regel einmal wöchentlich, um gemeinsam etwas zu unternehmen, für das oft niemand zur Verfügung steht. Die Pflegedienste zum Beispiel auch keine Zeit für haben. Es geht also um die Freizeitgestaltung, die sich dann an den Wünschen der Besuchten orientiert. Ganz oben auf der Liste, dass jemand kommt, um miteinander zu reden, Gespräche zu führen über Gott und die Welt. Gemeinsam spazieren zu gehen, zu spielen, vielleicht auch mal, wenn die Mobilität es zulässt, noch in einen Café zu gehen, zu kochen. Das ist sehr vielfältig.
Wie kommen Sie da an die einsamen Menschen heran?
Ja, wir versuchen uns so gut wie möglich an deren Lebenswelt zu orientieren. Wir nutzen unsere Öffentlichkeitsarbeit, um bei Ärzten zu informieren. Also immer zu überlegen, wo sind die noch, wenn sie überhaupt rauskommen. Bei Ärzten, Apotheken, Aushängen in Einkaufszentren, dann über Stadtteilzeitungen, Lokalzeitungen. Überall da präsent zu sein mit kleinen Artikeln oder mit Informationen, die diese Menschen im Idealfall noch erreichen.
Und Sie schenken quasi Zeit.
Dann genau.
Das heißt, es ist kein Pflegedienst, nichts dergleichen, sondern wie oft treffen sich diese Menschen dann?
Es sollte angedacht sein, dass sie sich einmal in der Woche treffen. Uns ist die Kontinuität wichtig, die ist den Senioren auch oft sehr wichtig. Wir vermitteln auch in der Regel niemanden unter 6 Monaten, besser ein Jahr, denn der Beziehungsaufbau steht bei uns ganz stark im Vordergrund. Es ist ja letztendlich eine Initiierung von künstlichen Freundschaften, die im Idealfall irgendwann über die Dauer zu echten Freundschaften wird.
Und dann vielleicht die Einsamkeit vertreiben. Vielen Dank, Robby Trinks war das vom Verein 1000 Taten in Jena über das Projekt Nahbahn. Vielen Dank auch meinen Gästen hier, meinen Expertinnen, Frau Bohn, Frau Lipke und allen Hörerinnen, die sich beteiligt haben hier an dieser Diskussion zum Thema Einsamkeit. Diese Ausgabe der Lebenszeit können Sie wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Und am nächsten Freitag in der Lebenszeit und den ganzen Juli über möchten wir Sie noch stärker als sonst in den Mittelpunkt rücken und nach Ihren Lösungsvorschlägen fragen. Am 5. Juli widmen wir uns in der Lebenszeit dem Problem Plastikmüll, danach dem Pflegeproblem und auch das Wohnungsproblem und die Verkehrsprobleme wollen wir aufgreifen. Wie gehen Sie damit um? Welche Ideen haben Sie? Sie können uns schon ab jetzt eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie dann für die jeweilige Sendung zurückrufen dürfen und Sie sich direkt mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Einfällen in die Diskussion einbringen möchten. Ganz herzlichen Dank allen, die sich an dieser Sendung beteiligt haben. Ich hoffe, Sie sind heute und auch in Zukunft nicht einsam oder wissen jetzt vielleicht, wie Sie Ihre Einsamkeit teilweise vielleicht auch genießen können, beziehungsweise wie Sie sie vertreiben können. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.